Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite, aber weiter entfernt als normal, Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius.
Ja, du bist in Spanien und du kämpfst mit angeschlagener Stimme, denn du hast ja unter anderem auch für uns natürlich hautnah die spanischen Champions-League-Spiele in den letzten beiden Tagen verfolgt, warst gestern dann noch bei Atletico, da ging es über 120 Minuten und ein Elfmeterschießen und das hört man dir auch ein bisschen an, dass das eine harte Nacht da im Stadion war, das als kleiner Disclaimer, aber das ändert ja nichts daran, dass deine klugen Aussagen die gleichen bleiben und deswegen freue ich mich trotzdem, dass du hier bist, wenn wir, ja?
Ja, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ich bitte das zu entschuldigen. Bei Barca Napoli im Stadion sein, direkt danach bei Atletico Inter, hat seine Spuren hinterlassen, so ein bisschen. Und natürlich auch die Getränke, die werden hier alle mit sehr viel Eiswürfel serviert. Und deswegen klinge ich nicht mehr ganz so taufrisch, aber ich gebe mein Bestes, hier trotzdem inhaltlich zumindest auf der Höhe zu sein.
Also ein runtergekühlter Alex Trücker heute am Start und das, obwohl er in Spanien weilt. Wir sprechen allerdings nicht mehr über die Spanier, das haben wir in der letzten Folge gemacht, als es eben um die Champions League ging. Wir sprechen heute mal wieder über die Bundesliga, die Liga, die noch zwei der letzten 8 Mannschaften in der Champions League stellt, wie wir jetzt wissen. Da sprechen wir über den 26. Spieltag, der steht am Wochenende an und wir werden alle 9 Spiele besprechen. Das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch beim Support der Wettbasis melden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort und jetzt rein in die Bundesliga, in den 26. Spieltag und das beginnt bei uns in der Besprechung mit dem Spiel Köln gegen Leipzig. Es ist ein Duell, wo beide Mannschaften zu diesem Zeitpunkt der Saison eine Menge zu gewinnen oder zu verlieren haben. Denn Leipzig steht einen Punkt hinter einem Champions-League-Platz, stand jetzt. Und Köln steht weiterhin auf dem Relegationsplatz, 2 Punkte Vorsprung vor Mainz. Also man muss da bei beiden Teams sagen, Punkte wären sehr, sehr wichtig in dieser Situation. Es sind natürlich andere Tabellenregionen, deswegen steht der Favorit auch vermeintlich fest. Ich möchte nur weiterhin sagen, dass die Kölner mir nicht mehr ganz so schlecht gefallen wie über weite Strecken der Saison im Moment. Deswegen bin ich schon gespannt, weil es natürlich, es ist das Heimspiel, es geht um super viel. Leipzig manchmal vor dem Tor vielleicht ein bisschen nachlässig, hatte auch schon schwere Phasen in dieser Saison. Also ja, es gibt den Favoriten aus Leipzig, da brauchen wir nicht drum rumreden, aber ja, so ein kleines bisschen Hoffnung auf Spannung habe ich doch.
Ich habe auch ein kleines bisschen Hoffnung auf Spannung, weil einfach beide die 3 Punkte brauchen. Also Punkte brauchen beide, hast du gesagt, aber ein Punkt für beide wäre, glaube ich, nicht so prickelnd. Das würden die beiden Teams, denke ich, nicht unterschreiben. Also mit Blick auf die Tabelle müssen beide Vereine auf Sieg spielen und das könnte natürlich dann ein bisschen Spannung generieren, vor allem wenn man sich ansieht, wie Leipzig in diesem Kalenderjahr agiert. Vor allem, wie Leipzig auch in der Fremde agiert, nämlich schon 5 Auswärtsniederlagen. Auch das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für den FC, der ja zuletzt einen guten Eindruck, zumindest offensiv, hinterlassen hat im Derby gegen Gladbach. Ne? Also von daher könnte hier eine schöne Stimmung sein. Freitagabend, Flutlicht in Köln-Müngersdorf. Wenn ich in Spanien wäre, würde ich sagen, ich freue mich auf das Spiel, aber ich werde es sehr wahrscheinlich nicht sehen können.
Also, das kann ich nur unterschreiben. Ich bin tatsächlich auch gespannt. Ich glaube schon, dass es intensiv wird. Ich glaube nicht, dass es unbedingt der absolute Selbstläufer für die Leipziger wird. Köln hat sich echt widerstandsfähig gezeigt. Ich muss auch sagen, dass das, und das ist vielleicht sowieso eine Neuigkeit, was Köln-Spieler angeht. Das Derby gegen Gladbach hat auch richtig Spaß gemacht. Das war ein wildes Fußballspiel. Köln hat 3 Tore erzielt. Das 2. Mal erst in dieser Saison. In der Hinrunde gegen Gladbach hat man auch 3 Tore erzielt. Heißt, man hat auch so ein bisschen gesehen, okay, da ist ein bisschen mehr Bewegung in der Offensive. Das war ja ganz, ganz lange die absolute Schwäche. Da haben wir ja immer gesagt, Mensch, wahrscheinlich wird es ein Spiel, wo beide Teams nicht treffen, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Köln ein Tor erzielt. Da sind sie auch ein bisschen von weg, das muss man einfach sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie hier zu Hause am Ende auch zumindest einen Treffer beisteuern. Ich finde das Unentschieden zur Halbzeit nicht uninteressant bei einem Spiel, was umkämpft sein wird und was vielleicht ein bisschen spannender sein wird, als viele erwarten. Und da gibt's natürlich dann auch spannende Quoten im Gegensatz zu diesen 1-5er-Quoten auf Leipzig im Dreiweg. Und Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein naheliegender Tipp. Auch beide Treffen finde ich gar nicht so uninteressant. Denkt man vielleicht nicht bei den Kölnern, aber in den letzten Spielen haben sie mich da mehr überzeugt. Sie spielen zu Hause, es geht um viel. Ich würde mich also vom Dreiweg am Ende fernhalten, weil du hast es zwar gesagt, ein Unentschieden hilft niemandem richtig, aber ganz ausschließen kann ich das irgendwie auch nicht vom Gefühl her. Deswegen gehe ich lieber auf die Tipps, die ein bisschen sicherer sind aus meiner Sicht und nehme die beiden.
Ich glaube, Leipzig wird das am Ende trotzdem gewinnen, weil sie die bessere individuelle Klasse haben oder die höhere und weil sie vor allem zuletzt gegen Köln häufiger sehr gut ausgesehen haben, denn der FC gewann nur zwei der letzten 13 Bundesliga-Gegenspiele, gegen Leipzig Bundesligaspiele. Aber du hast das Unentschieden erwähnt, dabei waren auch immerhin fünf Remis dabei. Also ab und zu holt der FC einen Punkt, einen dreifachen Punktgewinn eher selten. Ich glaube, am Ende Leipzig hatte die ganze Woche Zeit, ne? Keine englische Woche mal, nicht in der Champions League unterwegs, dass dann Dani Olmo und Xavi Simons etwas zu viel für den FC sind, für die Abwehr und dann vielleicht ja, knapp das Ding gewinnen können, vielleicht 2:1. Also ich habe hier schon den Favoritensieg auf dem Zettel.
Und ich denke, das ist dann auch unsere Überleitung. Das gilt ganz, ganz stark auch für das erste Spiel am Samstag, was wir besprechen werden. Das ist nämlich das Duell zwischen Darmstadt und Bayern München. Bayern München in der Champions League überzeugt, in der Liga Mainz richtig wehgetan. Das war teilweise nicht mehr schön anzugucken aus der neutralen Sicht. Das tat einem schon fast leid, was da veranstaltet wurde mit den Mainzern. Diese Tabellen 17. Und jetzt geht's für die Bayern zum Tabellen 18. Der auch noch die schlechteste Defensive dieser Liga hat, der auch noch zuletzt ja, zu Hause gegen Augsburg in den ersten 30 Minuten schon 5 Gegentore kassiert hat. Viel mehr Gründe muss man, glaube ich, nicht nennen, dass alles andere als ein Handicap-Sieg mich hier sehr irritieren würde.
Ja, leider ja. Also ich fürchte, also ich dachte ja schon, Darmstadt kassiert in Leipzig die nächste Klatsche. Dann ging es ja halbwegs okay aus mit 0:2, natürlich trotzdem kein Punkt. Aber nachdem sie ja auch wieder nach, ich glaube, 4 Minuten 0:1 hinten lagen durch ein Eigentor in Leipzig, ahnte man ja wirklich wieder Schlimmstes und Bösestes. Und am Ende hielt sich das Resultat in Grenzen. Aber jetzt kommen die Bayern und da ja, könnte es auch wieder unschön ausgehen, nachdem die ja wie erwartet sehr viel Selbstvertrauen getankt haben in der Champions League gegen Lazio und dieses Selbstvertrauen dann gegen Mainz sehr schön zu sehen war, fürchte ich beim Duell der stärksten Mannschaft gegen die defensiv schwächste Mannschaft, wird das leider wieder aus Darmstädter Sicht eine klare Sache sein. Also Handicap-Sieg Bayern, ja, liegt hier sehr, sehr nahe. Bayern und Over 2,5, um mal einen anderen Tipp zu nennen, wäre zum Beispiel etwas, was ich hier auf dem Zettel hätte, denn wie diese Darmstädter, die jetzt ja, besseren Bayern aufhalten sollen, ich weiß es leider nicht.
Ja, also man hat da ja richtig gesehen bei den Bayern auch, da kam einfach auch die Freude am Spiel zurück, die wir lange wirklich bei ihnen nicht mehr
Ja.
gesehen haben. Und das ist, glaube ich, eine schlechte Nachricht für alle, die noch gegen sie spielen müssen. Ne? Ja, gut, dann gibt es da, glaube ich, relativ wenig zu sagen. Das ist meiner Meinung nach eins der klarsten Spiele, die wir zu diesem Zeitpunkt der Saison haben könnten. Deswegen würde ich direkt überleiten zu einem Spiel, wo ich sagen würde, das Ganze ist bei weitem nicht so klar. Es ist nämlich das Duell zwischen Heidenheim und Gladbach. Und das Ganze in Heidenheim, wir haben schon öfter darüber geredet, gerade da ist der Aufsteiger wirklich, hat da schon einige tolle Ergebnisse eingefahren und vor allen Dingen auch gute Leistungen gezeigt. Und generell muss man ja sagen, wenn wir auf die Tabelle blicken, dann sehen wir eben auch, Heidenheim ist sogar ein Punkt vor den Gladbachern. Also ist jetzt nicht so, dass der etablierte Traditionsverein und lange Bundesligist Gladbach da irgendwie der klare Favorit ist in dieser Saison. Und so würde ich es tatsächlich auch nicht sehen. Gladbach lag gegen Köln zurück, hat sich irgendwie zurückgekämpft, hat dann aber auch typisch Gladbach das Ding wieder nicht über die Zeit bekommen. Und generell sind sie diese Saison sehr, sehr unstetig, geben oft auch Führung aus der Hand, haben eben ihre Aussätze auch in der Defensive. Das unterstreicht es einfach sehr, sehr viel drin. Während Heidenheim mir über weite Strecken der Saison sehr gut gefallen hat, die das sehr diszipliniert gemacht haben. Natürlich haben die jetzt auch die letzten beiden Spiele verloren, sind vielleicht in einer schwächeren Phase. Trotzdem ist für mich Heidenheim mindestens ein Gegner auf Augenhöhe und anders formuliert sogar eine sehr, sehr schwere Aufgabe für Gladbach.
Ja, schwer zu tippen tatsächlich, denn während ich ja in Spanien im Stadion war, sind die Gladbacher in Saarbrücken sehr, sehr bitter ausgeschieden durch mal wieder ein Tor in der Nachspielzeit. Also haben sich, ich glaube, man kann schon sagen, ein bisschen blamiert beim Drittligisten, auch wenn der Drittligist ja jetzt der Pokalschritt wurde, der mehrere Erstligisten rausgeworfen hat. Also unterschätzen sollte man Saarbrücken nicht, aber ich glaube, als Erstligist beim Drittligisten ausscheiden, nach Führung wohlgemerkt, ist dann trotzdem ja eine Blamage, eine riesige vertane Chance natürlich auf einen Titelgewinn, darauf europäisch zu spielen letztes Jahr. Ja, und mit diesem Rucksack geht man dann hier in dieses Spiel. Auswärts bei Heidenheim, das macht, finde ich, die Gemengelage etwas schwieriger, ob sich Gladbach da jetzt berappeln kann nach diesem Niederschlag, nach diesem Tiefschlag beim Drittligisten. Ich weiß es nicht. Ich tendiere tatsächlich eher dazu zu sagen, nein. Und gleichzeitig tendiere ich also dazu zu sagen, vielleicht gibt es hier nichts, einen ja, bitteren Tiefschlag für die Gladbacher in Form der nächsten Auswärtsniederlage.
Ja, ich kann die Gründe verstehen und mir fällt der Tipp auf Gladbach hier auch am schwersten im Dreiweg. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich auch das Unentschieden hier für ein sehr wahrscheinliches Ergebnis halte. Also vieles an diesem Spiel löst bei mir eine unentschiedene Reaktion aus und deswegen ja, fällt mir dieser Tipp auf Heidenheim dann nicht ganz so leicht. Kannst ja zumindest mal sagen, es gibt 1,50er Quoten auf die doppelte Chance immer noch, ne? Also da wären dann beide Ergebnisse drin, die wir uns vorstellen können. Das ist immer noch eine Quote, die zumindest im Kombischein Sinn macht. Ansonsten bin ich aber bei dir. Ich würde hier von diesen drei Ergebnissen am ehesten ausschließen, dass Gladbach hier alle drei Punkte mitnehmen kann. Ich glaube, dass Heidenheim sowieso eine schwere Adresse ist, haben wir gesehen. Dass Gladbach immer wieder diese Phasen hat, in der sie sich auch jetzt befinden, haben wir gesehen. Und am Ende könnte das tatsächlich wieder mal ein eher unerfreulicher Nachmittag werden und damit eventuell sogar die Niederlage. Also ganz widersprechen will ich dir da auch nicht. Würde mich nur mit der doppelten Chance absichern, weil die immer noch in einem anspielbaren Bereich ist.
Ich glaube übrigens, dass auch beide treffen werden. Das wird, denke ich, wieder so ein typisches Heidenheimer Heimspiel, ne? Wo es drunter und drüber geht, Tore auf beiden Seiten, vielleicht dann wieder am Ende mit dem besseren Ende für die Heidenheimer. Aber auf jeden Fall könnte das so in die Richtung gehen wie in Saarbrücken am Wochenende, unter der Woche. Und ja, dass Heidenheim zu Hause dann immer wieder auch Dreier einholt oder eben auch zumindest einen Punkt, ne? Das ist ja überliefert. Und dass die Gladbacher auswärts nicht so gut unterwegs sind, das ist auch überliefert, denn es gab erst einen Auswärtssieg der Gladbacher in der Saison. Fünf Remis immerhin, aber sechs Niederlagen schon. Also in der Fremde ist Gladbach einfach sehr, sehr anfällig und deswegen tendiere ich hier eher zum Heidenheimer Sieg, aber womöglich mit Gegentor als Tipp, der riskant ist, aber auch nochmal schöner dotiert, wenn auch schon der normale Heidenheim-Siegtipp im Dreiweg mit 2,45 sehr gut dotiert ist, aber wer es ein bisschen aufpeppen will, wer weiß, Heidenheim Heimsieg und beide treffen, zumindest eine sehr, sehr schöne Quote, die man da bekommt.
Auch beide treffen generell einen Tipp, den ich mir hier gut vorstellen kann, wenn man nur den spielen will, ohne das Ergebnis. Und damit, ja, direkt weiter. Ich würde sagen, wir kommen gerade schnell durch. Mainz gegen Bochum ist das nächste. Ach nee. Doch, Mainz gegen Bochum. Entschuldigung, kurz hier im Sendeplan durcheinander gekommen. Mainz gegen Bochum ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen. Es ist das Duell einer Mannschaft, die gerade 8-1 gegen die Bayern verloren hat und eine Mannschaft, die davor die Bayern schlagen konnte. Also da sieht man schon Bochum und Mainz nicht ganz auf derselben Wellenlänge, obwohl man sie vielleicht in denselben Tabellenregion ansiedeln könnte und sollte. Denn Bochum steht auf dem 15. Platz, Mainz auf dem 17. Zu weit gehört aber auch, sie trennen weiter 9 ganze Punkte, ne? Also es ist jetzt nicht ganz so dicht beieinander, wie die Tabelle vermuten lässt. Bochum aber wieder in der schwachen Phase, ne? 3 Spiele zuletzt auch verloren. Das macht noch so ein Ticken Sorge. Natürlich haben sie diesen Vorsprung rausgespielt, aber wirken nicht mehr ganz so stabil wie über weite Teile der Saison, wo man sie eigentlich hauptsächlich loben sollte für das, was sie aus ihren Möglichkeiten machen. Bei Mainz muss man sagen, es gibt auch andere Mannschaften, die in Bayern unter die Räder gekommen sind, aber es unterstreicht natürlich, dass sie in dieser Saison viele, viele Wochenenden erwischen, wo sie nicht wirklich erstligatauglich unterwegs sind.
Ja, auf Twitter ist da gerne mal vom Bayernfluch die Rede, wenn ein Underdog, ein kleineres Team überraschend die Bayern schlagen kann, dann gehen die nächsten Spiele immer komplett in die Hose und verloren. Und das ist auch bei Bochum wieder der Fall, ne? Das 3:2 gegen die Bayern, ein tolles Spiel des VfL und seitdem 2:5 bei Gladbach, 1:4 in Leipzig, und auch gegen Freiburg zu Hause oder bei Leipzig 1:4. Nee, bei zu Hause, sorry, ich habe mich verguckt. Und dann in Freiburg. Also, ja, sie bräuchten mal wieder einen Punkt. Und ich glaube, so angeschlagen wie die Mainzer sind, sind die Chancen wahrscheinlich ganz gut. Andererseits, wer 1:8 verliert, der ist auch schwer einzuschätzen, wie er sich im nächsten Spiel präsentieren wird. Man verbessert auf jeden Fall. Aber auch da, nimmt man diesen Rucksack noch mit oder gibt es eine Trotzreaktion? Ich finde das generell schwer einzuschätzen. Wie siehst du das?
total schwer einzuschätzen, weil es eben auch eine Situation ist, in der Mainz ja schon eine ziemlich schwache Saison spielt. Dann hattest du zwei Trainerwechsel, dann spürst du immer so ein bisschen Aufbäumen. Und die Frage ist ja schon bei so einem 8-1, ist das wirklich dieses Freak-Spiel? Du kannst einfach mit den Bayern nicht mithalten. Das ist an sich auch nicht überraschend. Die haben auch noch, ja, das Timing ist auch noch schlecht, dass sie auf einmal wieder was beweisen müssen, was sie lange nicht mehr mussten vielleicht. Und du kriegst da richtig einen mit und kannst dich irgendwie fangen. Oder sind es einfach Auflösungserscheinungen, auch unter dem neuen Trainer? Ne? Weil man muss eben auch konstatieren, diese ganze Saison hat gezeigt, dass dieser Kader große Probleme hat, in der Liga mitzuhalten. Ich hätte vor der Saison, muss ich ehrlich sagen, Mainz nicht ganz so schwach eingeschätzt. Aber jetzt haben wir 25 volle Spieltage hinter uns. Wir haben drei Trainer hinter uns. Und ich finde, es gibt keinen anderen Schluss, als dass diese Mannschaft einfach auch qualitativ ein Riesenproblem hat. Und das würde ich bei den Bochumern immer noch nicht konstatieren nach dieser Saison. Insgesamt muss man halt auch einfach sagen, gefallen mir dann die Quoten überhaupt nicht. Weil 1,80er Quoten auf die Mainzer und 4,30er auf die Bochumer, das wird diesem ganzen Saisonverlauf und auch den Leistungen in den letzten Wochen nicht gerecht. Also das Mainz jetzt hier das absolute Heimmacht, der klare Favorit ist in einem Aufeinandertreffen, wo man vielleicht ein Unentschieden mal in den Raum werfen könnte, wo sicherlich auch das nicht völlig überraschend wäre, wenn Bochum doch nochmal die Punkte mitnehmen kann, weil Mainz einen schlechten Tag erwischt und dann einfach wahnsinnig ungefährlich ja auch ist. Das wundert mich schon. Ich finde die Quoten auf Bochumer Seite viel zu hoch. Bedeutet auch, dass wir auf die doppelte Chance mit Bochum, also x2, Zweierquoten kriegen im Schnitt, was ich auch sehr interessant finde. Und in dieser Kombination, muss ich sagen, neige ich dann auch in diese Richtung. Nicht nur aus taktischen oder spielerischen oder Qualitätsgründen der Mannschaften, sondern vor allen Dingen aufgrund dieses Quotenungleichgewichts, was ich hier ziemlich krass finde.
Quotenungleichgewicht, das will ich aufgreifen. Ich muss sagen, ich glaube an eine Trotzreaktion der Mainzer und glaube also, dass sie Wiedergutmachung betreiben wollen und auch werden gegen Bochum. Aber Stichwort Quoten, mit dem bin ich sehr unzufrieden, denn der Tipp im Dreiweg auf Mainz, der bietet nur 1,80er Quoten und die sind für mich viel zu niedrig. Wirklich viel zu niedrig angesetzt. Ich hab da Zweierquoten erwartet und auch im mittleren Bereich, also irgendwie so eine schöne 2,40 auf Mainz und dann meinetwegen eine, keine Ahnung, 3,30 auf Bochum, irgendwie sowas. Und dann hätte ich gesagt, gehe ich hier ein bisschen ins Risiko, setze auf den Mainzer Heimsieg, also auf die Trotzreaktion, auf die Wiedergutmachung, auf den nächsten Heimsieg. Aber bei 1,80er Quoten ist das irgendwie nicht anspielbar. Also den Tipp würde ich trotzdem abgeben wollen, dass ich glaube, Mainz kann hier vielleicht den Dreier einfahren, aber zu diesen Quoten, also auf den Wettschein tippen, wäre mir hier ja viel zu wenig Value für einen dann doch durchaus riskanten Tipp, denn ja, so prickelnd sind ja die Mainzer in der Saison noch nicht unterwegs. Es gab nämlich erst 2 Heimsiege, also und 9 Heimtürchen. Ne? Also die Bilanz ist nicht so prickelnd. Allein aus diesem Gesichtspunkt und mit Blick auf die Klatsche in München hätte ich mir einfach hier höhere Quoten auf den Mainz-Sieg erhofft.
Ja. Ja, wie gesagt, also so eine 1,80er-Quote auf eine Mannschaft, die so eine Saison spielt, das gefällt mir einfach nicht. Insgesamt schon, nee, wenn du dir anguckst, wo sie stehen, was sie bis jetzt für Ergebnisse haben, das soll, da kann man schon hoffen, dass da mal eine 2 vorne steht, wenn man so zuletzt und insgesamt aufgetreten ist.
Ja, mir unerklärlich diese Quote, aber ich setze trotzdem auf den Mainz-Sieg, wenn auch nicht auf den Tipp, auf meinem Tippschein, weil die Quote nicht gut ist.
Sehr gut, dann lass uns direkt weitergehen zum Duell. Alex, du weißt es sicherlich auch direkt, es ist das Duell der beiden letzten Mannschaften, die in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund verloren haben. Union Berlin und Werder Bremen haben beide ihre Heimspiele verloren gegen Borussia Dortmund. Das ist vielleicht interessant, weil Dortmund ja immer noch nicht die berauschendste Saison spielt und beide Mannschaften eher als heimstark gelten. Trotzdem hat es nicht funktioniert gegen die Borussia. Jetzt treffen sie hier aufeinander, Union gegen Werder, und das Ganze bei Union. Also sind wir doch wieder ein bisschen beim Punkt Heimstärke, die ihnen aber auch nicht groß geholfen hatte. Union zählt zu einer dieser drei Mannschaften, die gerade 25 Punkte haben und damit, wie gesagt, 9 Punkte vor Mainz, vor einem direkten Abstiegsplatz, und 7 Punkte vor Köln, dem Relegationsplatz, stehen. Es ist also weiterhin noch nicht ganz sicher, dass diese Saison irgendwie glimpflich ausgeht für Union, die ja gerade eine sehr schreckliche Hinrunde, was die Ergebnisse anging, hinter sich hatten. Und die müssen jetzt gegen Werder ran. Werder steht im Mittelfeld, 30 Punkte durch die Niederlagen zuletzt, würde ich sagen, den Anschluss nach Europa hat man doch wieder einen Ticken verloren, zumindest an Platz 6. Platz 7 ist nur 3 Punkte entfernt, der könnte ja zur Conference League reichen. Aber Werder, ich sag mal so, die haben weniger Druck vor diesem Spiel.
Die haben weniger Druck, definitiv, wobei auch Union jetzt so viel Druck hat, bleibt abzuwarten. Dazu müssten die Kölner, ne, am Freitagabend gewinnen.
Aber
Wenn
dann
sie das
ist auf einmal
schaffen,
Druck da.
genau, dann hätten sie Druck, denn dann sieht die Tabelle ein bisschen weniger rosig aus, auch wenn natürlich Mainz gewinnen sollte gegen Bochum, hat Union auch mehr Druck. Aber grundsätzlich schwer, finde ich, schwer zu tippen, das Spiel. Das ist so ein ja, Mittelmaßspiel der Bundesliga, sage ich mal, wo sich zwei Teams auf Augenhöhe befinden. Und dieses Spiel kann in jede Richtung gehen, finde ich. Also eine klare Tendenz habe ich hier nicht. Die Quoten allerdings schon, auch wieder sehr klar. Bisschen überraschend klar. Zweierquoten im Schnitt auf Union. Also wirklich eine sehr, sehr niedrige Quote. Und 3,70 auf Werder. Eine auch etwas höhere Quote, als ich es erwartet hatte. Ich glaube, womit könnte das zusammenhängen? Wahrscheinlich mit der Heimstärke unter Bielica. Zu Hause zumindest, ne? Unter dem neuen Coach, wobei neu, so kurz ist er noch nicht mehr dabei. Ja, wahrscheinlich liegt es an der wieder verbesserten Heimform der Unioner. Aber trotzdem sind auch hier die Quoten eigentlich ja, nicht lukrativ genug, um ehrlich zu sein, um zu sagen, hier Union holt den Dreier und ich setze auf eine Zweierquote.
Und in den aktuellsten Beispielen war die Heimstärke ja jetzt nicht mehr ganz so da, ne? Also es gab zuletzt ein Unentschieden und dann eine Niederlage. Also es ist jetzt nicht so, dass dann alles gewonnen wurde und man immer überzeugt hat. Die Mannschaft hat klare Probleme, die sind auch weiter zu sehen. Bei Werder natürlich aber dasselbe. Gerade defensiv haben sie weiter mit Verletzungen zu kämpfen, haben sie weiter einfach mit einer mangelnden Absicherung auf der 6 zu kämpfen, die sich ja seit Jahren irgendwie durchzieht. Auf der anderen Seite haben sie natürlich eigentlich eine sehr talentierte Offensive, einen guten Spielansatz, Entschuldigung, einen sehr guten Angriff da insgesamt zusammengestellt. Und deswegen würde ich sagen, könnte das schon spannend werden, wenn Werder so ein bisschen mehr spielen darf. In den letzten Spielen, die sie verloren haben, durften sie das gerade in den Startphasen eben nicht, ne? Sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Dortmund haben sie 2:1 verloren. Und jetzt könnten sie eventuell mal wieder ein Spiel bekommen, wo sie mehr den Ball haben dürfen. Und damit können sie halt eigentlich was anfangen. Deswegen bin ich schon gespannt, wie Werder sich da präsentiert.
Ich bin auch gespannt. Den Auswärtssieg, muss ich ehrlich sagen, den sehe ich hier am wenigsten. Also ich wäre hier am liebsten beim 1x-Tipp, aber man weiß ja, der ist da nicht so gut dotiert, wenn schon die Heimquote bei 2,0 steht. Von daher, ja, wenn Union das am Ende 1:0 gewinnt, in typischer Manier, ne, mit ja, Fußball, der nicht so berauschend ist, der aber effektiv ist, dann wäre, glaube ich, auch keiner überrascht. Wenn Union das 2:1 gewinnt, wäre keiner überrascht. Und wenn es 1:1 ausgeht, wäre auch keiner überrascht. Also ganz, ganz schwer zu tippen. Bin mir auch nicht sicher, ob beide treffen, da Union hinten ja schon sattelfest genug ist in Heimspielen zuletzt unter Bielica. Am ehesten würde ich aber sagen, wenn man sich im Dreiweg fernhält, dann vielleicht, ja, dass beide treffen. Einen schöneren Tipp finde ich aber den Unentschieden zur Halbzeit-Tipp, weil ich, du hast es an den drei Resultaten, die ich vorgelesen hatte oder genannt hatte, schon gehört hast. Ich erwarte hier, wenn dann wirklich ein enges Spiel, ein knappes Spiel, vielleicht hinten raus pro Union Berlin, aber zur Halbzeit könnte es gut und gerne 0-0 stehen. Also auch den Tipp 0-0 zur Halbzeit finde ich hier einen spannenden. Wenn man eher weniger Tore erwartet und ein eher knappes Spiel, dann ist das ja vielleicht ein Tipp, den man sich mal näher ansehen könnte.
Ich glaube, Werder wird treffen. Und dann, wie gesagt, aber schwächelnde Defensive. Also es kann schon sehr gut sein, dass beide treffen. Da würde ich mich anschließen. Es kann aus meiner Sicht auch wieder sehr gut sein, weil er eben in der besten Form ist gerade und mir sehr gut gefällt, dass wir mal wieder einen Torschützen tippen. Und zwar Ginmar, der wirklich in den letzten Wochen von Werder ein starkes Spiel macht, sich jetzt auch in die Startelf gespielt hat, auch gegen Dortmund wieder stark getroffen hat. Ich glaube, das ist der Spieler, der dieses Spiel dann auch eventuell sogar Richtung Werder kippen lassen könnte. Und damit würde ich sagen, lass uns auch den Deckel auf dieses Spiel machen. Wir kommen zum nächsten Duell. Wolfsburg gegen Augsburg. Wolfsburg ist eine dieser 25-Punkte-Mannschaften, über die wir eben gerade schon geredet haben, nicht gänzlich aus dem Schneider. Wenn wir den Berichten der letzten Woche glauben, ist das hier auch das Endspiel für Niko Kovac. Das soll sehr wackelig sein auf dem Trainerstuhl, wenn man das hier nicht gewinnen kann gegen die Augsburger. Es folgt ja dann auch eine Länderspielpause, die letzte. Traditionell ein guter Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. Also, Niko Kovac geht hier zumindest mit Druck rein und auch seine Mannschaft, was das Tabellarische angeht, dürfte da noch nicht ganz aus dem Schneider sein. Und auf der anderen Seite haben wir eben Augsburg, die sind eigentlich super drauf.
Ja, da hast du völlig recht. Für Kovac wird es, glaube ich, enger und enger, wobei du ihn ja schon seit längerem
Seit
anzählst, wie du
Spieltag
das,
1.
wie du das in der die eigene Tour so gerne machst, die Coaches gerne anzählen und auch gerne vielleicht entlassen. Aber ja, du hast recht, wenn eine Länderspielpause kommt und es läuft bei einer Mannschaft nicht gut und sie ist unzufrieden und sie rutscht sogar immer weiter unten rein, also sie bleibt nicht nur unter den eigenen Möglichkeiten, sondern ja, rutscht vielleicht auch tiefer und tiefer in den Abstiegskampf und dann kommt eine Länderspielpause. Dann wird es bekanntlich enger und enger. Und gleichzeitig, du hast es angesprochen, die andere Mannschaft ist ganz gut drauf, der FC Augsburg. Denn die Augsburger sind seit 4 Spielen schon ungeschlagen. Gegen den VfL Wolfsburg übrigens. Und haben auch zuletzt das eine oder andere Spielchen gewonnen, nämlich 3 in Folge, darunter dieses 6:0 in Darmstadt. Also, das könnte ein unschöner Stolperstein für Kovac sein und vielleicht der, jetzt wird es ein schiefes Sprachbild, der letzte Stein, über den er dann stolpert als Wolfsburg-Coach.
Ja, und diese Entwicklung, die wir bei Wolfsburg sehen, die ist lange absehbar aus meiner Sicht. Das fing wirklich schon weit in der Hinrunde an, dass es spielerisch immer schwerer anzusehen wurde. Sie tun sich super schwer, sie haben keine gute Form. Solche Sachen sind auch manchmal schwer zu reparieren dann innerhalb von einer Woche, wenn es jetzt auf einmal um alles geht. Auf der anderen Seite kommt dann Augsburg auch noch so super in Form. Die hatten, wenn man ehrlich ist, seit dem Trainerwechsel schon viele gute Ergebnisse und machen das wirklich gut in diesem Jahr dann ab da. Und sind jetzt vielleicht in der besten Form der Saison, haben einen der besten Scorer mit Demirovic der gesamten Bundesliga-Saison auch dabei. Also jemanden, der auch Spiele entscheiden kann. Ganz ehrlich, ich sehe hier nicht, dass Wolfsburg das gewinnt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein dramatisches Ende dann dieser Trainer-Mannschaftsbeziehung ist, die nicht so richtig funktioniert mehr und dass es wirklich die Niederlage gibt, also die 3,50er-Quoten. Aber auch das sei gesagt, es gibt eben auf die doppelte Chance, also Unentschieden oder Augsburg-Sieg, 1,80er-Quoten im Schnitt. Und das ist für mich auf jeden Fall das, was ich hier anspielen würde, weil ich glaube, Wolfsburg holt nicht alle 3 Punkte. Es gibt keinen Gnadenaufschub. Und dann sind die Quoten immer noch in Ordnung, weil die auf Augsburg ehrlich gesagt auch ziemlich hoch sind, wenn man sich anguckt, wie die Mannschaften die letzten Wochen performt haben.
10 Spiele ohne Sieg, Wolfsburg. Ne? Das ist auch eine sehr, sehr lange Zeit. Der letzte Sieg war im Dezember, Julius. Am 16. Dezember. Jetzt haben wir den 14. März. Das sind 3 Monate ohne Sieg. Ja, da war eine kleine Winterpause dazwischen, ist schon klar. Aber das ist schon eine enorm lange Zeit. Von daher, ja, bin ich mir nicht sicher, wenn es hier unentschieden ausgeht. Das ist ja eigentlich das Lieblingsresultat der Wölfe in der Saison. Und zumindest in dieser Phase, in der Sieglosphase, da waren ja, glaube ich, 6 Unentschieden dabei. 4x1:1, also wenn es mit eben jenem 1:1 zu Ende geht, wäre ich am wenigsten überrascht. Und ich glaube, das vom Ergebnis her wäre das auch mein Tipp. Aber ich fürchte, auch dieser abermalige Punktgewinn dürfte dann Kovac nicht mehr retten. Das wäre einfach zu wenig. Zu Hause gegen Augsburg, ne? Musst du aus Wolfsburger Sicht da einfach mal den Dreier einfahren. Wenn es den nicht gibt und selbst wenn es wieder nur unentschieden ausgeht, glaube ich auch, werden wir wahrscheinlich die Kovac-Trennung am Ende sehen.
Ja, also es bräuchte einfach eine sichtbare, deutliche Verbesserung, um ihm im Amt zu halten vor eben diesem Zeitpunkt der Länderspielpause. Und ja, die ist für mich irgendwie schwer vorstellbar, weil da vieles eben andeutet, dass das nicht mehr so in dieser Mannschaft und vor allen Dingen in dieser Kombi aus Trainer und Mannschaft steckt. Augsburg ist auch gut drauf. Für mich die doppelte Chance deswegen interessant, weil klar, ich finde auch das Unentschieden wirklich naheliegend. Aber wenn wir auf Form gucken, auf Spielglück zuletzt, wenn es dann doch kippt mit einem Treffer, dann eher Richtung Augsburg aus meiner Sicht und haben wir eben beides drin und trotzdem noch akzeptable Quoten. Und deswegen das mein Tipp bei vielleicht Kovac letzten Spiel als Wolfsburg-Trainer. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Spiel, zum Topspiel am Samstagabend. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das zumindest, was den Unterhaltungswert angeht, eines werden könnte. Hoffenheim empfängt Stuttgart, hat sich ja zuletzt so ein bisschen wieder gefangen, die TSG unter Pellegrino Matarazzo. Und dadurch, dass sie in den letzten 4 Spielen zumindest 2 Siege mal wieder eingefahren haben, davor hatten sie 9 Spiele ohne Sieg übrigens. 2 Siege haben gereicht, um sie wieder auf den Conference League Platz 7 zu schieben, schon in der Tabelle. Also da ist ja wirklich alles so eng. Dann gab es wieder eine Niederlage am vergangenen Wochenende. Und jetzt müssen sie eben ran gegen, ja, mein diesjähriges Lieblingsteam in der Bundesliga, VfB Stuttgart, spielt weiter tollen Fußball. Wird, glaube ich, auch nochmal ein Ticken motivierter sein, weil da sehr, sehr viele Nationalspieler auf einmal auf dem Rasen stehen werden.
Höchstwahrscheinlich auf dem Rasen stehen werden.
Ja.
Noch ist es ja nicht verbrieft,
Wir nehmen
aber
am
ja,
Tag der Kaderverkündung auf, aber es ist, glaube ich, noch nicht offiziell, aber. Man hat, glaube ich, genug gehört, dass man davon ausgehen kann, dass der VfB Stuttgart deutsche Nationalspieler stellen wird, und zwar gleich eine ganze Handvoll. Zu Recht. Sie spielen tollen Fußball, sie sind super drauf, sie sind auch gerade wieder nach Leverkusen mit die formstärkste Mannschaft, ne, in den letzten 5 Spielen nur 2 Punkte liegen lassen, also ein Unentschieden, sonst nur Siege. Sie spielen berauschenden Fußball. Sie marschieren Richtung Champions League, jetzt schon 7 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Hoffenheim ist mir ein bisschen zu unstetig, um auf die zu tippen, wenn dieses Stuttgart kommt, was einem so viel Freude bereitet, ne?
Weißt du, was ein bisschen traurig ist? Du hast es angesprochen, hier 2 Siege und Hoffenheim schnuppert wieder in Europa ran und ist Siebter. Die haben mehr Spiele verloren als gewonnen und ein negatives Torverhältnis und sind damit die siebtbeste Bundesligamannschaft. Das spricht auch ein bisschen Bände bezüglich ja der Stärke der Bundesliga, wie ich finde. Und ja, deswegen, es spielt offiziell der Tabellendritte gegen den Tabellensiebten, aber irgendwie ist da, finde ich, doch eine Kluft dazwischen.
Zweiklassengesellschaft schon, ne? Also die, ja. Du hast ja wirklich in dieser Liga eigentlich die ersten 5 bis Leipzig und dann, wenn Köln und Mainz nur zwei Spiele mehr gewonnen hätten, wären alle Mannschaften gleich auf da. Zwischen ja, Europa und Abstieg.
Diese von mir angesprochene Kluft, die siehst du weniger an der Tabellenplatzierung, aber viel besser an den Punkten. Denn Stuttgart hat 20 Punkte mehr als Hoffenheim eingefahren. Und ich glaube, das wirst du dann auch auf dem Rasen sehen. Also Dritter gegen Siebter klingt nach, es ist eher eng, aber 53 Punkte gegen 33 Punkte sprechen eine ganz klare Sprache. Und auch wenn der VfB auswärts spielt, man weiß ja, zu Hause sind sie besonders heimstark und in der Fremde tun sie sich manchmal ein bisschen schwerer. Es gab ja schon 5 Niederlagen für die Stuttgarter in der Fremde. Ja, das ist ziemlich viel. Aber nichtsdestotrotz sehe ich hier am Ende, du hast es angesprochen, den von vielleicht vielen Nationalmannschaftsnominierungen beflügelten Stuttgarter Auswärtssieg.
Ja, und das eben auch mit 1,9er Quoten. Ne? Also wir reden hier immer noch nicht über Quoten, die man sonst eben diesen Teams auf Platz 3 wie Dortmund und Bayern und Co. geben würde, sondern hier gibt's immer noch 1,90er Quoten auf die Stuttgarter. Das ist immer noch lukrativ. Und ja, was spricht gegen Stuttgart in diesem Jahr? Also ich finde wirklich, wenn man so lange jetzt auch diese Leistung abruft, dann hat man sich jedes Lob hier verdient. So oft, wie ich auch kritisiere. Ja, Stuttgart, großes Lob für alles, was wir uns da auf dem Rasen zumindest angucken können dieses Jahr. Und wisst ihr, was ihr euch angucken könnt? Wettbasis.com. Das ist nämlich die beste Website, wenn ihr den kompletten Überblick über die Fußballwelt haben wollt. Wir sprechen gerade über die Bundesliga. Natürlich passiert auch viel in anderen Ligen. Alex ist ja gerade auch vor Ort wieder in Spanien, war da schon in den Stadien. Auch da läuft natürlich Fußball, die heiße Phase der Saison. Wir haben ein FA Cup K.O.-Spiel zwischen Liverpool und Manchester United am Sonntag, also
oha.
Da das traditionell eigentlich ja heißeste Duell, vielleicht zuletzt ein bisschen abgekühlt, weil gerade die Red Devils leichte Probleme haben, aber trotzdem ein traditionsreiches Duell, sehr spannend und natürlich auch aus deutscher Sicht immer ein bisschen mit der Klopp-Brille, ne? Es steht wieder mal ein Titel zum Abschied oder eben nicht quasi auf dem Spiel in so einem K.O.-Spiel. Alles das findet ihr auf wettbasis.com, könnt euch die Vorschau durchlesen, die Prognosen, die Expertenmeinung und auch die Quoten vergleichen direkt. Und das Ganze gilt noch nicht mal nur für den Fußball, international sowie national, sondern auch für alle anderen großen Sportevents. Also wettbasis.com sei euch hier nochmal ins Herz gelegt und wir schauen uns noch die beiden Sonntagsspiele an. Hier wieder der Disclaimer, schönerweise nur vor einem Spiel, nämlich dem, über das wir jetzt reden. Beide Mannschaften spielen noch Euroleague. Das wurde gut hingelegt, dass sie gegeneinander spielen auch. Die beiden Donnerstagmannschaften Freiburg und Leverkusen. Wir wissen bei beiden auch noch nicht hundertprozentig, wie es jetzt ausgeht. Leverkusen hatte ja 2-2 nur bei Karabakh gespielt. Wir haben zwar getippt, dass sie jetzt hier keine Probleme zu Hause haben sollten, aber durch das Ding noch nicht. Und Freiburg muss zu West Ham nach London, aber das eben auch mit einem 1-0-Führungsergebnis aus dem Hinspiel im Gepäck. Gute Aussichten, aber noch nicht sichere Aussichten. Ne? Beide werden kämpfen müssen ein bisschen, wenn sie in der Europa League bleiben wollen. Heißt, wir sehen nicht unbedingt die fittesten oder die erholtesten Mannschaften hier am Sonntag.
Ja, ich glaube, gerade der Kader von Leverkusen ist breit genug. Der von Freiburg vielleicht nicht zwingend, also die, wie heißt das schön, die Spitze in der Breite ist nicht so hoch, so ungefähr. Also Freiburg in London bei West Ham wird, glaube ich, schwerer. Ist ja auch das Auswärtsspiel, ein bisschen Reisestrapazen. Leverkusen hat ja immerhin das Heimspiel gegen Karabakh. Von daher setze ich hier eher darauf, kleiner Spoiler gegenüber der Montagsfolge, da kann man ja noch mal anhören, rechtzeitig, wer das zeitlich tut, was wir bei West Ham Freiburg und Karabakh Leverkusen so tippen. Aber kleiner Spoiler, ich glaube, Leverkusen kommt weiter und Freiburg tut sich eher schwer mit dem Weiterkommen in London. Und das könnte natürlich dann dieses Sonntagsspiel etwas affektieren, also nicht nur physisch und körperlich, sondern vielleicht auch mental. Freiburg vielleicht von einem Auserholen, Leverkusen vielleicht ja mal wieder beflügelt, weil sie weiterkommen. Und das macht es dann natürlich auch spannend, dieses Spiel. Das ich sowieso finde ich ja sehr, sehr eng daherkommt. Ich weiß nicht, ob du das auch so eng siehst. Die Quoten zumindest sehen es überhaupt nicht eng. 5,70er-Quoten auf Heimteam Freiburg, 1,60er-Quoten auf Auswärtsteam Leverkusen ist eine erstaunlich glasklare Sache, die ich ehrlich gesagt nicht so klar sehe. Ich bin hier näher dran an enger Partie als die Quoten.
Ja, man muss jetzt auch mal fairerweise sagen, dass eigentlich alle Partien zuletzt von Leverkusen eher enge Partien waren. Außer die gegen die Bayern, da hat man nochmal dominiert. Aber sonst war es ja immer recht knapp. Zuletzt gegen Karabakh hat man sogar nur dieses Unentschieden sehr, sehr spät retten können. Man ist zwar noch ungeschlagen, aber es ist bei weitem nicht mehr alles so leicht und du merkst, so eine Saison ist lang, du brauchst späte Tore, du brauchst in Phasen der Saison, wo es nicht hundertprozentig rund läuft, dann auch mal Glück, dass du ungeschlagen bleibst. Das haben sie bis jetzt, aber das sind alles begrenzte Ressourcen im Fußball, das wissen wir auch. Wenn jetzt Freiburg nicht mehr in der Euroleague wäre, wäre dieses Spiel, finde ich, nochmal interessanter, wenn ein ausgeruhtes Christian Streich Freiburg da abwartet und den etwas erschöpften Gegner empfangen kann, zu Hause bei sich, kann es, glaube ich, immer richtig ätzend werden für den Gegner. Jetzt hat Freiburg da halt die vermeintlich größere Aufgabe, wird vermeintlich mehr investieren müssen, wird vermeintlich eher enttäuscht werden. Das sind alles Faktoren, die dann doch wieder Richtung Leverkusen gehen. Du hast die Breite angesprochen im Kader. Auch das, wenn wir es so gegenüberstellen, spricht ein bisschen für die Leverkusener. Möchte nur trotzdem, weil du es gerade fast als Möglichkeit ausgeschlossen hast, sagen, kleines Szenario, wenn Leverkusen das erste Spiel des Jahres gegen Karabakh zu Hause verliert, das wäre eine sehr große Enttäuschung. Das wäre auf einmal das Aus, mit dem keiner rechnet in der Euroleague. Und dann ist der Damm gebrochen und dann geht's nach Freiburg.
Und dann geht's schief, auch in
Ja.
der Bundesliga, meinst du?
Also, das muss ich ehrlich sagen. Gerade mit diesen Gedankenspielen, das könnte es nochmal sehr interessant machen, wenn das so passiert, dass man dann da reintippt und sagt, jetzt ist diese Unbesiegbarkeit gebrochen. Sie haben den Vorsprung, die Spannung fällt vielleicht ein bisschen raus, weil es nicht mehr um diesen Rekord geht. Also sollte das passieren, würde ich auf jeden Fall sagen, guck nochmal schnell, ob die Quoten auf Freiburg immer noch so hoch sind.
Also unabhängig vom drohenden Europacup aus, das du hier an die Wand malst, ich sehe das nicht gegen Karabakh, aber den Punktverlust in Freiburg, den würde ich auch bei einem lockeren Weiterkommen sehen. Denn wie die Freiburger zu Hause so drauf sind, haben sie ja unter anderem gegen die Bayern gezeigt. Ja, Bayern ist etwas schwächer unterwegs als Leverkusen, aber dass die Freiburger quasi diese Kapazitäten haben, selbst sollten sie 3 Tage vorher irgendwie in Europa ein schweres Spiel haben, das einem noch in den Knochen steckt, vielleicht auch mental, dass sie sich, wenn sie dann danach ein Heimspiel haben, richtig aufraffen können und plötzlich ja den Hebel umswitchen können und da wieder alles rausballern, das jeder Mannschaft zu Hause schwer machen. Das haben sie, glaube ich, immer wieder unter Beweis gestellt und das erwarte ich hier auch wieder. Also, dass Leverkusen wirklich wieder richtig beißen muss, richtig kämpfen muss. Und es hat in den vergangenen Wochen immer wieder gereicht. Ne? Siehe Augsburg, auch siehe Mainz mit Torwartfehler glücklich gewonnen. Aber vielleicht reicht es ja mal in Freiburg nicht und es gibt mal wieder nur einen Punktgewinn. Und angesichts dieser Führung an der Tabellenspitze wäre das jetzt auch nicht so tragisch, wenn es am Ende, sagen wir mal, 2:2 ausgeht. Also der Punktverlust Leverkusens, den kann ich mir A vorstellen und B wäre ja so dramatisch auch nicht. Selbst wenn die Bayern, wie wir prognostizieren, locker, leicht und hoch in Darmstadt gewinnen. Aber du kannst auch mal mit dem Punkt leben aus Leverkusener Sicht, finde ich. Und ja, dass Freiburg hier, wie gesagt, Bayer vielleicht einen Punkt abtrotzen kann am Ende. Das kann ich persönlich mir durchaus vorstellen. 4,30er-Quoten gibt es auch Unentschieden, also sehr hohe, sehr lukrative Unentschieden-Quoten. Denn wie gesagt, diese 1,60 auf Leverkusen, die ist mir A zu riskant, B zu niedrig. Viel interessanter wäre ja tatsächlich gegen diesen Trend zu tippen, wie du es schon sagst. Doppelte Chance Freiburg. Einfach deswegen, weil sie eine 5,70er Dreiwegquote auf den Sieg haben, heißt die doppelte Chancenquoten. Die sind natürlich dann auch immer sehr, sehr spannend.
Ja, also da wäre einiges zu holen und wir müssen auch langsam mal anfangen, auf Leverkusen-Niederlagen zu tippen hier, weil ich habe auch gar keine Lust, dass ausgerechnet Leverkusen irgendeinen Invincible-Rekord aufstellt, der nie wieder eingestellt wird und immer hunderte Jahre muss man es hören. Nun gut,
Da
lass
spricht der
uns.
Wahlkölner übrigens,
Ja,
liebe Hörer und
nee,
liebe Hörer.
da, ja, und der Traditionalist im deutschen Fußball. Wir gehen weiter wo wir über Tradition reden, das dürfte den beiden Vereinen am Sonntagabend wohl nicht abzusprechen sein. Dortmund trifft auf Eintracht Frankfurt. Ein Dortmund, was mal wieder in einer komischen Situation steckt, teils harsche Kritik am Trainer, an der Mannschaft, an der Spielweise und zuletzt wieder Ergebnisse, über die man sich überhaupt nicht beschweren kann. Ist unter den letzten 8 in der Champions League und wenn man sich da anguckt, was sonst für Mannschaften da stehen, ist das schon ein überraschendes Achievement, das muss man einfach mal sagen. Edin Terzic übrigens, kleiner Funfact, du magst ja auch diese Statistiken. Nur Ottmar Hitzfeld und Jürgen Klopp haben es so oft ins Viertelfinale der Champions League geschafft mit dem BVB wie Edin Terzic und keiner öfter. Ne? Also er ist schon mit Rekordhalter, was das angeht. Und so lange ist er ja gar nicht im Dienst. Und auch die letzten beiden Spiele, wo man immer sagen musste, Mensch, Dortmund spielt vielleicht nicht so gut. Das sind super schwere Auswärtsspiele, 2 am Stück, Werder und Union, hat man beide gewinnen können. Also, ja, die Frage an dich, Alex, was ist das jetzt für ein Dortmund? Eins, was gegen Frankfurt bestehen kann? Oder eines, wo die ganze Kritik dann doch wieder auf dem Spielplatz auch zu sehen sein wird?
Beides, würde ich sogar sagen, weil Dortmund ja auch in Spielen selbst immer verschiedene Gesichter zeigt. Ne? Ich habe mir extra, um mich fachmännisch vorzubereiten auf unsere Besprechung, ich habe mir extra tatsächlich BVB gegen PSV im Real Life angesehen, hier in aller Ruhe. Erst nachts die erste Halbzeit und dann heute Morgen in der Früh die zweite Halbzeit und man hat die zwei Gesichter sehr schön gesehen. Es waren, finde ich, sehr, sehr gute 25 erste Minuten gegen die PSV samt Führungstor. Also da hat mir der BVB super gut gefallen. Aber was in den anderen, in der restlichen Spielzeit so vollbracht wurde, vor allem mit dem Ball, im Spielaufbau, in der Kreativität, in der Passgenauigkeit, das war wieder weniger gut. Und deswegen, ja, der BVB hat zwei Gesichter. Sie können ein schönes, vor allem zu Hause haben, aber sie haben halt auch, ja, sagen wir mal, 50, 60 eher biedere Minuten gegen Eindhoven an den Tag gelegt. Und deswegen ist es einfach schwer zu sagen, generell, welches Gesicht man vom BVB bekommt in dieser Saison. Und der Terzic ja häufiger eben beide Gesichter gleichzeitig. Und dann kann es immer wieder auch zum Sieg reichen. Aber immer reicht es halt auch nicht zum Sieg, wie die ganzen Unentschieden verdeutlichen. Ja. Und das macht dieses Spiel dann auch spannend.
Und es ist so schwer jetzt auch eben einzuschätzen, weil Dortmund offensichtlich ja diese Anlagen drin hat, ne? Und auch ein Jadon Sancho jetzt immer stärker wird, ein Malen gut drauf ist. Das ist ja schon an sich individuelle Qualität genug, um vielleicht ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Und wenn du dann teils eben doch so spielst wie in den ersten 20, 30 Minuten jetzt gegen Eindhoven, dann bist du auch eine gute Mannschaft. Aber es scheint so gemütsabhängig und auch innerhalb des Spiels so gemütsabhängig zu sein, wie diese Mannschaft sich irgendwie auf dem Platz darstellt. Und das ist natürlich schwer vorherzusehen und vor allen Dingen finde ich jetzt schwer vorherzusehen, weil du kannst halt gewisse Faktoren drehen und wenden, wie du willst. Wir können jetzt sagen, dieser Champions-League-Sieg gibt Auftrieb. Wir können auch sagen, haben wir schon öfter erlebt, kleiner Europakader, du jubelst unter der Woche, Flutlicht, großes Spiel, du kommst weiter. Am Wochenende, Sonntagabend hast vielleicht nicht mehr so viel Bock und zeigst eine deutlich unmotiviertere Leistung. Kannst jetzt sagen, Mensch, die Nationalspieler bei Dortmund, die sollen alle fast rausfallen, bis auf Niklas Füllkrug. Da entwickelt sich Frust. Das könnte ein bisschen auf die Leistung schlagen. Kannst natürlich auch sagen, Mensch, die wissen jetzt, sie haben die Länderspielpause frei. Es ist das letzte Spiel vor freien Wochen. Sie können nochmal alles raushauen. Ne? Also ich sag nur, und gerade bei BVB, deswegen komme ich drauf, sind diese Faktoren halt eigentlich wichtig, weil das so auf dieses Spiel dieser Mannschaft einzahlt. Und es so, ja, deswegen auch schwer irgendwie einzuschätzen für mich. Ich möchte trotzdem dazu sagen, Eintracht Frankfurt auf Platz 6, nur 7 Punkte hinter Dortmund mittlerweile, weil sie die letzten beiden Spiele auch gewonnen haben, gefällt mir in dieser Saison trotzdem nicht besonders gut. Es ist nicht das Eintracht Frankfurt der letzten Jahre, wo man richtig beeindruckt ist, aus meiner Sicht, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Und deswegen ist Dortmund zu Hause für mich in dieser Saison doch schon Favorit gegen Frankfurt, die sich öfter schwer tun. Und vor allen Dingen, ich habe es gesagt, ne, Sancho immer mehr in Form, der kann ein Spiel entscheiden. Malen.
Er hat ein Spiel entschieden.
Malen macht es auch und kann das auch, ist auch gut drauf. Adeyemi ist zumindest wieder fit und damit einfach auch eine dieser Alternativen, die du hinten raus reinwerfen kannst, die andere Mannschaften dann vielleicht eben nicht haben, wenn es nur um Stress machen geht. Marco Reus reingekommen, getroffen in der Champions League wieder. Gerade zu Hause sollte das reichen für einen Sieg. Allerdings sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass es wieder, dass es 90 Minuten brillanter BVB-Fußball wird. Darauf würde ich dann doch nicht wetten wollen.
Darauf würde ich auch nicht wetten wollen, ganz ehrlich. Ja, ich habe die verschiedenen Gesichter angesprochen. Ich glaube, die hat man auch ganz gut gesehen beim verrückten 3:3 in der Hinrunde. Ne? Da war ja alles drin in dieser Partie. Defensiv, offensiv, verschiedene Gesichter von beiden Mannschaften. Auf so ein Spiel, da hätte ich ehrlich gesagt wieder Bock am Sonntag. Auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich sehen kann, wahrscheinlich eher nicht in Spanien. Aber das wäre ein stimmungsvolles Spiel. Und vielleicht geht es ja wieder 3:3 aus. Vielleicht ja mal eher 3:2 für den BVB. Alles gut vorstellbar. Ich bin bei der Favoritenstatus natürlich beim BVB. Wenn der zu Hause spielt, ist er ja fast immer Favorit. Aber nochmal angesprochen, sie sind zu Hause auch in der Saison wieder anfällig. Ne? 5 von 12 Heimspiele wurden nicht gewonnen. 7 gewonnen, ja, aber 5 eben nicht. Da ist auch immer mal wieder ein Unentschieden dabei oder sogar eine überraschende Niederlage wie gegen Hoffenheim, wo du einfach irgendwie ja überrumpelt und ausgekontert bist, fühlst dich sicher und plötzlich gibt es da die Gegenstöße. Der Kollege Marmoush, der kann auch gerne mal tief gehen und vielleicht einen Chaibi tiefen Ball mal bekommen, erlaufen und reinschießen. Das ist, will ich da gar nicht ausschließen. Also ich setze darauf, dass es attraktiv wird, dass es spannend wird, dass wir wieder Tore sehen, dass es vielleicht ein bisschen dramatisch wird. Ich habe ja schon das 3:2 angesprochen. So in die Richtung sehe ich das Spiel. Also beide Treffen für mich ehrlich gesagt gesichert. Was natürlich immer schön ist, wenn man sagen möchte, BVB ist Favorit und beide Treffen, dann die Kombi da einfach anzuspielen. Ne? BVB-Sieg und mit Gegentor.
Ja.
Aber ich wäre auch nicht überrascht, wenn es dann am Ende 2:2 ausgeht, dann nochmal so, ich sag mal 60 von 90 Minuten gegen die PSV Eindhoven haben mir einfach nicht gefallen. Und auch Frankfurt kann den guten Ball spielen und den BVB da unter Probleme stellen. Und der BVB hat ja generell in der Saison einfach mit Ball häufig Probleme, egal wie der Gegner heißt. Also der muss ja nicht mal spielstark sein, damit du siehst, ja, über der Spielaufbau über den Sechser und über die Abwehrspieler, der gelingt nicht immer. Und deswegen will ich das Unentschieden hier nicht ausschließen wollen, auch wenn Dortmund natürlich favorisiert ist.
Ja. Das also zum 26. Spieltag der Bundesliga. Wir werden nächste Woche in der Länderspielpause, haben wir gesagt, trotzdem was aufnehmen. Natürlich vor allen Dingen da auch auf die deutsche Nationalmannschaft mit wahrscheinlich dann Stuttgart im Kader und wenig Dortmund zum Beispiel und einigen Veränderungen. Letzte Länderspielpause vor der EM werden wir auch drüber sprechen. Alex, wir haben uns jetzt erstmal den Mittwoch rausgesucht von der Ausnahme. Aber trotzdem sei gesagt, wenn ihr da keine Folge verpassen wollt, gerade außerhalb dieses Standardrhythmus Montag, Donnerstag, abonniert gerne diesen Podcast, egal wo ihr ihn hört. Folgt ihm, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und Alex, von dir brauche ich noch vor morgen Champions League-Auslosung einmal deine Meinung. Wem wünschst du Borussia Dortmund? Wem wünschst du Bayern? Ich glaube, wir wünschen uns beide am wenigsten, dass die Deutschen aufeinandertreffen.
Ja, ich mag tatsächlich innerländische Champions League-Duelle gar nicht. Also
im Finale vielleicht irgendein Reiz, aber vorher will ich es nicht.
Also. Nee, also unabhängig von natürlich der BVB Bayern. Ja, das Los, das ich mir am wenigsten wünsche. Aber auch andere innerländischen Duelle werden nicht so prickeln. Wir haben es ja ständig in den Ländern, dann brauchen wir es nicht auch interkontinental, international. Von daher würde ich mich tatsächlich natürlich sehr, das überrascht dich jetzt, ne? BVB gegen Barca wünschen. Das wäre mein Wunschlos schlechthin. Und ansonsten City PSG.
Ich weiß nicht, was du als Barca-Anhänger draus machst, aber es wäre auch eins meiner Wunschlose für den BVB.
Du, völlig okay für mich. Da sind wir uns ja mal einig, dann darf es ja gerne so kommen.
Ansonsten ja. Natürlich Atletico wäre auch noch was, wo ich mir vorstellen könnte, man hat zumindest zwischenzeitlich mal die Hoffnung, dass man mithalten kann aus BVB-Sicht. Das Problem ist halt, so wie Arsenal spielt, so wie City spielt, und auch bei Real habe ich das Gefühl, da wäre nicht viel drin. PSG haben wir leider zuletzt zu oft gehabt, deswegen interessiert es mich nicht so, BVB-PSG.
Richtig. Ich mag das ja auch nicht, wenn es die Gruppen Duelle erneut in der K.O.-Runde gibt. Das hatten wir jetzt in der Europa League. Da habe ich mich ja ausladend darüber beschwert. Deswegen wäre natürlich PSG gegen BVB kein Los, das ich mir wünsche. Das brauchen wir nicht.
Bei allem Zweck Pessimismus, muss ich sagen, so als jemand, der Dortmund verfolgt. Ich bin schon jetzt auf einmal ein bisschen aufgeregt, seit sie im Viertelfinale stehen. Macht das wieder Spaß und deswegen freuen wir uns natürlich auch die Wochen, wo wir dann über diese anstehenden Spiele reden. Das werden wir natürlich auch machen. Und mein letzter Tipp dazu noch schnell, Alex. Ich glaube, wir sehen Klassiko im Viertelfinale.
Oh, bitte nicht, bitte nicht. Also das andere Spiel aus deutscher Sicht, aus BVB-Sicht, das ich auch jedem BVB-Fan wünsche übrigens, wäre Dortmund gegen Atletico, nachdem ich gestern im Metropolitano war. Die Stimmung, also dieses Stadion ist eine absolute Wucht und das liegt hauptsächlich natürlich auch an den Fans, die wirklich eine Wucht sind. Also jeder BVB-Fan, der die Chance hat, wenn es dazu kommen sollte, dass Dortmund Atletico Madrid zieht, Fahrt nach Madrid, wunderschöne Stadt, aber vor allem die Atmosphäre in diesem Stadion, was ganz, ganz Besonderes. Also wirklich, da kriegst du Gänsehaut. Von daher, ja, BVB gegen einen Spanier darf es gerne sein, Barca oder Atletico. Und das wäre auch, glaube ich, sportlich übrigens, ne? Jetzt nicht nur das Drumherum und so, sondern auch sportlich, glaube ich, sehr schöne Lose und machbare Lose für Dortmund, wo du nicht sagst, du bist der ganz klare
Ja,
Außenseiter. Du bist
das
wahrscheinlich
ist.
gegen jeden ein bisschen der Außenseiter, aber gegen die beiden Spanier wahrscheinlich noch am ehesten so 50-50, 40-60, das Weiterkommen gegen Real und Man City, sehe ich das eher ein bisschen anders.
Ja, bin ich absolut bei dir. Das wären dann Spiele, wo man sagt, wenn im Heimspiel was gelingt, dann kann es sogar noch ins Halbfinale gehen für den BVB, ne? Gut. Wie auch immer, wir werden natürlich ausführlich über Champions League noch in diesem Podcast reden und deswegen noch einmal folgt uns gerne. Aber erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß beim Fußballwochenende in der Bundesliga und bis bald. Ciao.